zwei Rollen sind, natürlich dem anderen über Fragen, über Reflexion dahin zu kriegen, dass er für sich die richtige Entscheidung trifft. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch an der einen oder anderen Stelle inhaltlich das herauszufordern.
Mein heutiger Gast gehört seit Jahren zu den schillerndsten Figuren der deutschen IT-Szene. Bekannt wurde er als Deutschlandchef von eBay, anschließend war er Vorstandsvorsitzender von Xing und dann über 10 Jahre bei Boston Consulting Group und deren Digitaltochtergesellschaft Digital Ventures. 2023 wurde er Leiter der Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, DATI. Seit letztem Jahr ist er nun selbstständig als Coach und Berater für Startups und Investoren. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Stefan Groß-Selbeck. Hallo Stefan.
Hallo Guy.
Aus deinem Werdegang heraus, was bringt dich denn in das Wagnis Selbstständigkeit?
Du, nachdem ich 25 Jahre, du hast es ja gesagt, immer im Management unterwegs war, bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, was Neues zu machen. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nicht mehr den einen Job zu machen, der mich voll ausfüllt und wo ich 100% meiner Berufszeit und meine Energie entsprechend reinlege und stattdessen ein Portfolio zu haben, also unterschiedliche Dinge zu haben, die mich beschäftigen, verschiedene Projekte, also einerseits Beratungsmandate, mhm, andererseits das Thema Coaching, über das wahrscheinlich heute noch sprechen werden, aber auch ein paar ehrenamtliche Aufgaben, Aufsichtsratsmandate, also sozusagen ein Portfolio an unterschiedlichen Dingen. Und das genieße ich sehr. Das ist natürlich, hat nochmal eine andere Vielseitigkeit, man kriegt da nochmal neue Kontakte zu neuen Netzwerken und es gibt mir natürlich auch noch mehr Freiheit, als die ich vorher hatte.
Ja, Portfolio klingt natürlich viel, viel spannender, als in einem einzelnen Job zu sein. Wenn wir mal das Thema Startup-Beratung nehmen, was genau sind denn die Fragen, mit denen Mandanten auf dich zukommen?
Typischerweise arbeite ich mit Menschen zusammen, die etwas machen, was so ähnlich ist wie das, was ich früher auch gemacht habe. Also die ein Unternehmen führen, ein Startup führen, meistens nicht in der ganz frühen Phase, sondern meistens in der Wachstumsphase, wo es darum geht, eine Organisation zu skalieren, also größer zu machen, wachsen zu bringen, eine Organisation zu entwickeln. Und das habe ich ja auch viele Jahre gemacht. Und das sind dann typischerweise Situationen, wo ich dann ins Spiel komme und den jeweiligen Verantwortlichen helfen kann, vielleicht vermeidbare Fehler zu vermeiden.
Die Verantwortlichen heißt die Geschäftsführer der Startups.
In der aller Regel sind sie CEOs.
Ja.
Das sind CEOs, die eben vor der Aufgabe stehen, eine Organisation zu skalieren, mit denen ich dann arbeite.
Jetzt sagst du das Wort gerade skalieren, zu gut Deutsch wachsen. Du kannst das vielleicht noch besser einschätzen, aber es ist ja häufig so, aus meiner Erfahrung bei Startups, die werden gegründet und wenn jetzt eine schnelle Skalierung erfolgt, sind die Ansprüche oder die Erwartungen an das, was dann zu tun ist für die Geschäftsführer, ja ganz anders, als die in der ersten Phase noch waren. Also mit der Skalierung wachsen die Ansprüche an Führung des Startups. Siehst du das auch so?
Das ist genau der Punkt. Also oft ist es ja so, dass in so einer ganz frühen Phase sehr kleine Teams, Gründungsteams, das sind dann vielleicht am Anfang 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die sitzen sozusagen physisch um einen Tisch herum und die arbeiten dann auf Zuruf. Und die sind oft dann sehr, sehr gut da drin, sehr schnell zu reagieren, sehr schnell ganz konkrete Probleme zu lösen, die anstehen mit einem Kunden, mit einem Produkt, was auch immer. Weil sie dann erfolgreich sind, wachsen sie. Das heißt, das Team wird größer. Du musst plötzlich eine Organisation schaffen und damit ändern sich natürlich die Rollen. Vor allem eben von den Führungskräften, von dem Gründungsteam, vielleicht von dem Gründer. Der muss anders arbeiten, der muss anders mit seinen Mitarbeitern kommunizieren, die anders führen. Mhm. Und das sind genau die Themen, die sich dann stellen. Und oftmals sind es ja sehr, sehr junge Leute auch, denen die Erfahrung da fehlt. Und da kann man halt gut helfen.
Jetzt ist es ja für Investoren häufig so, dass die sagen, okay, jetzt glaube ich denen, ich traue denen, ich finde das Geschäftsmodell interessant, ich investiere, aber es bleibt doch die Unsicherheit, wie damit umgegangen wird mit den Geldern. Also wie das Führungsteam jetzt in der Lage ist, diesen Ansprüchen zu entsprechen. Die Frage, wäre es nicht naheliegend, dass man sagt als Investor, also liebe Startup-Leute, wir geben euch gern das Geld, aber wir möchten sicherstellen, dass das treuhänderisch professionell geführt wird hier, dieses Unternehmen mit unserem Geld. Wir erwarten, dass ihr über ein paar Monate ein Leadership-Training macht.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil teilweise gibt es das tatsächlich. Also erstmal ist es natürlich so, dass die meisten Investoren ja nicht ihr Geld geben und dann sozusagen jetzt mal abwarten, was dann damit passiert, sondern die bleiben natürlich nah dran. Die sitzen dann oft im Board, die sind dann auch teilweise wirklich ganz nah am Geschäft mit dran und unterstützen und kontrollieren sie natürlich auch das Gründungsteam. Aber teilweise geht es auch darüber hinaus. Es gibt tatsächlich Investoren, die machen es zur Auflage, dass sie nur investieren in ein Startup, wenn das Gründungsteam bereit ist, sich einem Coaching zu unterziehen, um eben genau diese Entwicklung mit zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das gibt es sehr wohl. Also ich sehe da auch eine zunehmende Offenheit für das Thema.
So, wenn du jetzt mit den Gründern in Kontakt gehst, mal salopp gefragt, was sind denn Eigenschaften oder Führungskompetenzen, die Startup-Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen drauf haben müssen heute?
Also die Themen sind natürlich sehr vielfältig und trotzdem gibt es immer wieder Muster, die man sieht. Und das sind eigentlich typischerweise oder oftmals sind es zwei Sachen. Das ist sozusagen einmal das Managen, ich sag mal, nach oben und das Managen nach unten. Also um mit Letzterem anzufangen, es geht natürlich darum, ein Team aufzubauen und zu entwickeln. Und natürlich, wenn du ehrgeizige Pläne hast, brauchst du Top-Leute. Das wird jeder Gründer sofort natürlich mit dem zustimmen. Aber wenn du Top-Leute gewinnen und halten willst, dann musst du diesen Leuten auch Gestaltungsräume geben und denen die Möglichkeit geben, sich selber zu entfalten, sich selber zu entwickeln, ihren eigenen Weg zu gehen und dabei Freiheiten zu haben. Und das ist oftmals ein Thema. Also wenn ich ein Gründer bin, wenn ich ein Unternehmen bis zu einem gewissen Grade aufgebaut habe, dann kenne ich es im Zweifel besser als jeder andere. Natürlich ist das mein Baby, ich liebe es und jetzt soll ich es ein Stück weit abgeben, in die Hand geben von jemand anderem, der jetzt sozusagen an meiner Stelle da mit Freiheit und Freiheitsgraden und Entscheidungskompetenz rangeht und das Unternehmen weiterentwickelt. Das nennt man Delegation und das klingt so einfach und so banal, aber es ist tatsächlich etwas, was Gründern durchaus schwerfällt.
Ja.
Also das ist dieses ganze Thema Team-Management.
Ja.
Das andere ist aber, wenn ich eben wachse, wenn ich vor allem auch Investoren gewinne, größere Investoren gewinne, dann habe ich plötzlich da ganz andere Aufgaben. Also Investoren erwarten natürlich ein regelmäßiges Reporting, die erwarten aber auch einen Austausch über strategische Themen, die wollen am Ende verstehen, dass sie ihr Geld gut investiert haben. Und da wiederum mit denen im Gespräch zu sein und zu bleiben und deren Erwartungen zu erfüllen, ist die andere Herausforderung, die jeder Gründer irgendwann lernen muss, wenn das Unternehmen wächst. Und das sind so typische Themen. Also wie gestalte ich Board-Meetings so, dass sie gut funktionieren, dass sie für die Investoren funktionieren, am besten aber auch fürs Team funktionieren und wie manage ich mein Team?
Im Kern, höre ich jetzt raus, steht eigentlich das Thema Kommunikation. Das ist am Anfang Teamaufbau und Teamkommunikation und den Leuten Freiraum geben. Das war das Stichwort. Und danach Investorenkontakt nicht nur gut halten, sondern gut einbinden, regelmäßig kommunizieren, von einer professionellen Art ein Meeting zu organisieren bis zu strategischen Foresights-Workshops.
Kommunikation zieht sich immer durch, wie ein roter Faden. Es sind aber natürlich auch inhaltliche Themen. Also was sind da eigentlich wirklich die Erwartungen von einem Investor? Das muss man schon verstehen und sich klar machen. Wie führt man ein gutes Board-Meeting? Da gibt es Erfahrungswerte, was da gut funktioniert und was nicht. Also am Ende kannst du es immer auch auf Kommunikation zurückführen. Aber du musst auch wissen, was du kommunizierst.
Techniken,
also es ist immer,
und Inhalte. Sozusagen,
genau, die inhaltliche Komponente natürlich.
Wenn man mal auf das Rekrutieren guckt, ich kann mir vorstellen, das ist relativ schwer. Du gründest, du hast das gesagt, mit deinem Baby bist du jetzt auf den Markt gegangen, also symbolisch deine Unternehmung, die willst du jetzt gut führen und das Abgeben, das Delegieren ist nicht leicht. Also suchst du jetzt Leute, denen du traust. Das heißt, greift da nicht schnell das Ähnlichkeitsprinzip, dass du Leute suchst, die genauso ticken wie du und das Thema Diversity außen vor bleiben könnte?
Das ist ein typisches Risiko. Das hast du gerade, wenn du so ein Technologie-Startup oder eine Technologie-Company aufbaust, hast du das Risiko auch, aber gleichzeitig ist von vornherein klar, du brauchst immer unterschiedliche Fähigkeiten. Also du brauchst den Techie, sag ich jetzt mal, wirklich die technische Seite versteht und vielleicht eine Plattform bauen und entwickeln kann, wiederum Teams von anderen Techies führen kann. Und dann brauchst du natürlich andererseits die Leute, die den Markt verstehen, die den Kunden verstehen, die eine Value Proposition entwickeln können, kommunizieren können und so weiter. Also insofern hast du immer von vornherein, gerade bei deinen erfolgreichen Startups, eigentlich gemischte Teams. Mhm. Natürlich ist es aber auch so, dass jenseits von jetzt fachlichen Fähigkeiten es auch um Charaktere geht und um Haltungen, um Typen sozusagen. Und da hilft natürlich eine Breite und Diversität. Und das ist auch ein Thema, klar, das viele beschäftigt.
Reden Investoren dann mit rein, wenn es um das Rekrutieren geht?
In aller Regel wollen die involviert sein, wenn es darum geht, im Kernteam Führungskräfte zu gewinnen, ja.
Jetzt, Stefan, mal zu dem Schritt, den du ja gemacht hast gerade, aus den Häfen, aus den großen Unternehmen in deine Selbstständigkeit. Ich habe verstanden, du hast ja auch eine eigene Ausbildung dazu gemacht. Du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht in London, wenn ich das erinnere. Jetzt hat ja Coaching-Ausbildung häufig nicht nur mit Techniken und Tools, sondern viel mit Selbstreflexion und Selbsterfahrung zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei euch war inhaltlich. Was, wenn du das teilen magst, hast du denn in diesen Monaten der Ausbildung über dich gelernt?
In der Coaching-Ausbildung geht es ja vor allem auch darum, diese spezielle Gesprächsführung auch zu entwickeln. Mhm. Also das Fachwort ist ja Non-Directive Coaching. Also das heißt, sich fokussieren darauf, zuzuhören, sich zu fokussieren darauf, welche Gedanken gehen in dem anderen vor, dem Coachee vor. Wie kann ich ihn dahin führen, dass er sich in seinem Denken weiterentwickelt, dass er für sich zu den richtigen Antworten auf die Fragen kommt, die ihn umtreiben. Das ist ja dieser spezielle Coaching-Ansatz. Mhm. Der ist ja ehrlich gesagt völlig anders als der, den man typischerweise im Management hat oder auch in der Beratung hat.
Allerdings.
Wo man ja sehr stark dazu neigt, es eben selber tatsächlich oder vermeintlich besser zu wissen und wo man ja auch typischerweise ins Spiel gebracht wird, um seine Meinung reinzubringen und eine Meinung zu entwickeln und stark zu vertreten. Und das war schon eine interessante Erfahrung. Also wie funktionierst du eigentlich oder wie funktioniere ich eigentlich in einer Situation, in der meine Meinung eigentlich gar nicht gefragt ist, sondern wo ich vor allem als guter Gesprächspartner gefragt bin. Und das wirft dich ein Stück weit natürlich zurück, weil du dich am Ende des Tages über viele Jahre genau darüber definiert hast, dass du eine Meinung hast und sie auch.
Haben wir Leute erwartet von dir?
Natürlich, über viele Jahre. Und das ist schon ein interessanter Prozess, das mal sozusagen komplett anders anzugehen. In der Praxis arbeite ich dann mit einer Mischung aus diesen Konzepten. Also es ist dann schon so, dass typischerweise, deswegen arbeite ich auch gerne mit Leuten, die Dinge gemacht haben, die ich auch schon mal so oder so ähnlich gemacht habe. Meistens legen die dann schon Wert auch auf meine Meinung. Und das Interessante ist dann aber, diese beiden Approaches eben zu kombinieren und zum richtigen Zeitpunkt auch mal eine Meinung zu geben, auch sich sozusagen die Erlaubnis einzuholen, jetzt mal eine Meinung kundzutun. Und andererseits aber auch sehr wohl zu respektieren, dass es ja nicht darum geht, dass ich jetzt meine Meinung durchsetze, sondern es geht ja darum, meinen Coachee sozusagen besser darin zu machen, für sich seine Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, du hast eigentlich zwei Rollenhüte auf, den des Expertenberaters und den des Prozessberaters.
Ja, das ist schon so. Also die zwei Rollen sind natürlich dem anderen über Fragen, über Reflexion dahin zu kriegen, dass er für sich die richtige Entscheidung trifft. Und auf der anderen Seite aber auch an der einen oder anderen Stelle inhaltlich das herauszufordern, nicht mit mal dagegen zu treten und auch auf diese Art und Weise dem anderen zu helfen, eine bessere Entscheidung
spannend
zu treffen. Und das ist auch das, was ich eigentlich anstrebe und auch das Feedback, das mich am meisten freut, wenn ich das bekomme, das bekomme ich durchaus, dass meine Gesprächspartner sagen, sie treffen aufgrund der Arbeit mit mir, treffen sie bessere Entscheidungen.
Sehr gut.
Sei es, weil die Entscheidung anders ausfällt an der einen oder anderen Stelle. Das muss mal gar nicht so sein. Manchmal bleiben sie bei ihrer Entscheidung, aber sie fühlen sich wohler mit ihrer Entscheidung und haben das Gefühl, dass sie eine bessere Entscheidung getroffen haben. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil die Art und Weise, wie ich davon überzeugt bin, von der Entscheidung, die ich getroffen habe, macht was mit mir als Führungskraft.
Jetzt hattest du früher in deiner Rolle ja bei BCG Digital Ventures unter anderem die Aufgabe ja, wie ich das mal gelesen habe, in sogenannten Traditionshäusern wieder Gründergeist zu wecken und eine Start-up-Mentalität aufkeimen zu lassen. So habe ich das mal in einem, glaube ich, FAZ-Artikel gelesen. Mal Hand aufs Herz, bei Traditionshäusern ist das nicht ein hoffnungsloses Unterfangen, eine Start-up-Mentalität aufkeimen zu lassen. Wie ist dir das gelungen oder geht das überhaupt?
Ja, also wenn man das jetzt so plakativ formuliert, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Auf der anderen Seite ist es ja so. Also große Unternehmen tun sich schwer mit Veränderung. Mhm. Weil Menschen tun sich schwer mit Veränderung und deswegen tun sich Organisationen schwer mit Veränderung. Auf der anderen Seite, guck mal, so eine Firma wie Siemens, die ist jetzt 170 Jahre alt. Mhm. Und natürlich haben die sich im Laufe der Jahre immer wieder komplett neu erfunden. Und das ist ja nun gerade die Aufgabe von Führung, das zu ermöglichen. Jetzt kann man nicht einfach hingehen und so einer großen Organisation Startup-Spirit einhauchen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber was man schon machen kann, ist, man kann in einer solchen großen Organisation Orte schaffen, Räume schaffen, in denen ein anderes Arbeiten möglich ist. Das ist ja wichtig, sich vor Augen zu führen, dass solche großen Organisationen nicht deswegen so sind, wie sie sind, weil die Menschen da alle, ich weiß nicht, langsam und unflexibel und schwierig sind, sondern große Unternehmen brauchen Prozesse, brauchen Vorhersagbarkeit, Planbarkeit, um überhaupt funktionieren zu können. Und deswegen tun die sich schwer mit schnellen Veränderungen. Mhm. Es ist aber sehr wohl möglich, auch in einer großen Organisation Räume zu schaffen, wo eben eine andere Governance herrscht, wo andere Prozesse, wo man anders arbeitet, wo man auch Risiken anders toleriert, wo man scheitern darf, wo man also all die Dinge erlauben kann, die in einem Startup selbstverständlich sind. Und das war die Aufgabe, dafür Voraussetzungen zu schaffen. Und das ist uns gut gelungen, das ist uns nicht immer gelungen, aber funktionieren tut das schon.
Jetzt steht heute unser Gespräch zum Beispiel im Themenfeld des gerade fertigen Koalitionsvertrages einer neuen Bundesregierung, wo es auch ganz viele Aussagen zum Thema Start-up, Gründerkultur gibt. Da machen sich viele Leute sehr viel Hoffnung, dass jetzt da auch da eine Zeitenwende kommt. Wie siehst du denn diesen Koalitionsvertrag im Hinblick auf das, was Start-up und Gründerinnen und Gründer brauchen?
Erstmal ist es wirklich toll zu sehen, dass das Wort Startup da sehr oft vorkommt und das wirklich ja auch auf der Agenda ist. Ich beschäftige mich jetzt ja seit vielen Jahren mit diesem Thema und da sind wir wirklich einen langen Weg gekommen und das ist gut, das zu sehen. Das eines der größten Themen, das wir ja nach wie vor haben in Deutschland, ist die Möglichkeit, wirklich größere Finanzierungsrunden zu machen. Mhm. Wir können ja bei kleinen Finanzierungsrunden, also in der frühen Phase von Startups, sind wir ja mittlerweile voll wettbewerbsfähig, auch mit den ganz großen Zentren wie im Silicon Valley. Aber nach hinten raus, wenn es um die größeren Kapitalrunden geht, die größeren Beträge geht, da fehlt uns nach wie vor die Infrastruktur. Und da gibt es Pläne, einen entsprechenden Fonds zu schaffen, der das mit unterstützen soll.
Dieser Deutschlandfonds,
das finde ich einen guten Ansatz. Es gibt noch ein anderes Thema, das, glaube ich, sehr wichtig ist und wo ich mich sehr gefreut habe, das gar nicht so sehr jetzt im Mittelpunkt steht. Aber wir sollen ja ein neues Ministerium bekommen. Ein Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und jetzt schreiben alle darüber, dass da Raumfahrt steht und die einen finden es gut und die anderen finden es nicht so gut. Die wirklich große Veränderung ist aber eine andere. Was da wieder geschaffen wird, ist, dass das ganze Thema Technologieförderung endlich wieder in einem Haus sozusagen
gebündelt
wird. Mhm. Wir hatten die letzten 20 Jahre eine Situation, dass wir die Förderung von Forschung, also das, was in Laboren versteht, was in der ganz frühen Phase passiert, im Forschungsministerium, im BMBF aufgehängt ist. Und irgendwann, wenn es dann an den Markt geht, geht es in die Verantwortung vom Wirtschaftsministerium. Und dieser Übergang, der tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und jetzt in dieser neuen Struktur wird also die gesamte staatliche Förderung sozusagen aus dem Labor bis hin zum Markteintritt und darüber hinaus an einer Stelle sein, nämlich in diesem neuen Ministerium. Und ich setze da große Hoffnung darauf, dass es Möglichkeiten gibt, das besser zu koordinieren, das integrierter zu fördern. Und das ist, glaube ich, gerade auch für Startups eine echt gute Nachricht.
Ja, und da sind wir ja vielleicht auch beim Thema der DATI und deiner Rolle da. Was macht die DATI genau?
Die DATI war eine Idee der Ampelkoalition. Da ging es darum, eine staatliche Agentur zu schaffen, die ein Problem lösen soll, das wir seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und nicht nur in Deutschland, in ganz Europa haben. Nämlich, dass wir einerseits sehr gut darin sind, Forschung und Entwicklung zu machen. Also das, was an Universitäten, Instituten, in Labors so produziert wird, das ist ja an vielen Stellen echt Weltklasse. Mhm. Aber was wir nicht so gut machen, ist aus diesen Erkenntnissen dann wirklich Wertschöpfung zu machen, daraus Unternehmen zu entwickeln oder es überhaupt irgendwie in die praktische Umsetzung zu bringen. Und dieses Problem wird seit vielen Jahren auch mit viel Geld versucht, dafür eine Lösung zu finden, mit mittelbarem oder mit sehr durchschnittlichem Erfolg. Und jetzt war die Idee, dediziert eine neue Agentur zu schaffen, die genau dieses Problem lösen soll, also eine nationale Agentur für Transfer und Innovation. Und das war der Plan. Und meine Rolle war, die Gründungskommission da zu leiten und das vorzubereiten. Die Rolle wäre auch gewesen, das Führungspersonal dafür zu suchen. Aus verschiedenen Gründen ist die Ampel dann nicht mehr dazu gekommen, das fertig zu bekommen, weil sie am Ende vorher auseinandergefallen ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt natürlich, wie es mit der neuen Regierung weitergeht.
Also Dati gibt's noch.
Also die Dati gab es ja bisher nur als Konzept und es wird sich jetzt herausstellen, es ist noch auch nach dem Koalitionsvertrag nicht komplett klar, in welcher Form das weiterverfolgt und konkretisiert werden soll. Aber natürlich ist das Problem, wie werden wir besser bei diesem Thema Transfer, ist natürlich auch eine neue Regierung virulent und wird da auch mit Nachdruck verfolgt. In welcher Form werden wir sehen?
Sehr spannend. Vielleicht jetzt nutze ich mal die Chance, jetzt deine Doppelrolle da anzusprechen. Du bist Berater, Coach und du hast diese Erfahrung mit dem Dati-Thema. Wenn du jetzt der zukünftig bald werdenden und konstituierten neuen Regierung einen Tipp geben würdest, beratend, was würdest du denn empfehlen, Dati einstellen, Dati weitermachen, Dati anders aufsetzen? Wenn du dich in diese Rolle mal reinbegibst, was wäre deine Empfehlung an Friedrich Merz?
Na, meine Empfehlung wäre eigentlich aus den vielen Erfahrungen, die man aus der Wirtschaft gesammelt hat, wenn es darum geht, große Veränderungen zu schaffen. Also wir sprachen ja von gerade schon über den Startup-Spirit in großen Unternehmen. Den schaffst du nicht, indem du in einer Abteilung vielleicht ein bisschen Veränderung schaffst, sondern den schaffst du in der Regel dadurch, dass du wirklich einen externen Impuls setzt, auch eine organisatorische Neuerung machst, nämlich eine Ausgründung. Und das wäre eigentlich auch hier meine Empfehlung. Also wenn wir im Transfer wirklich Dinge anders machen wollen, dann sollten wir eine neue organisatorische Struktur schaffen mit neuen Leuten, mit anderen Abläufen, mit anderen Prozessen, die da ganz anders drüber nachdenkt und dieses Thema Transfer anders löst, als man das über die letzten Jahrzehnte mit beschränktem Erfolg hat lösen können. Das wäre da meine Empfehlung. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, auf diese Idee zu kommen. Das machen wir ja in der Wirtschaft ständig, dass wir Ausgründungen machen für neue Themen. Und das kann der Staat an der Stelle sicherlich auch gut machen. Hat er in Form der Sprint auch schon mal erfolgreich bewiesen, dass es kann. Und hier war ein weiterer Möglichkeit, das zu zeigen.
Ja, dann hören wir mal. Vielleicht hört jemand ja diesen Podcast aus der neuen Bundesregierung. Dann können die auf dich zukommen. Wärst du bereit? Wärst du ansprechbar?
Na, die Kommission besteht ja
noch. Die gibt's ja weiter.
Und jetzt wollen wir mal schauen, wenn die neue Regierung sich gefunden hat, wie sie damit weitermacht. Aber klar, die Kommission steht bereit, um uns zu helfen. Das ist ja keine Frage.
Ja, zum Abschluss des Podcasts. Ich würde gerne vielleicht nochmal ausgleiten mit einem Buchtipp. Ich gebe die meinerseits immer, aber ich mag das ganz gerne, vielleicht auch meine Gäste immer fragen, was lest ihr gerade, was beschäftigt euch, welches Sachbuch, das muss jetzt nicht ein Coaching-Thema sein, beschäftigt euch gerade und hast du einen Buchtipp mitgebracht?
Ich lese gerade ein Buch von Herfried Münkler, Macht im Umbruch heißt das, ein sehr kluges Buch, geschrieben von einem sehr klugen Mann, der schreibt darüber, wie in der Geschichte ganz unterschiedliche Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, militärische Faktoren, teilweise geologische Faktoren für internationale Ordnung oder auch Unordnung gesorgt haben. Und was einem das so bewusst macht, ist, dass die Ordnung, in der wir unser ganzes Leben verbracht haben, nämlich diese transatlantische Ordnung, dass die alles andere als selbstverständlich ist. Ehrlicherweise war sie das noch nicht mal in unserer Lebenszeit, weil auf der südlichen Erdhalbkugel gab es diese Ordnung schon mal überhaupt nicht. Also gab es eigentlich nur bei uns.
Stimmt.
Und historisch gesehen gab es natürlich erst recht nicht. Und es wäre eben naiv oder es war naiv zu glauben, dass diese Ordnung für die Ewigkeit ist. Und wahrscheinlich erleben wir gerade jetzt, dass diese Ordnung an ein Ende kommt. Und was danach kommt, bleibt ziemlich offen.
Also es ist ein Abschied von Gewissheiten.
Ganz sicher, von Gewissheiten, die wir unser ganzes Leben lang gehabt haben, denen wir aufgewachsen, groß geworden sind, auf die wir uns verlassen haben. Und wir haben im Moment an ganz vielen Stellen, im großen wie im kleinen Leben, damit zu kämpfen, dass diese Gewissheiten an ein Ende kommen.
Ja, Abschied von Gewissheiten, fast ein düsterer Ausgang aus diesem Podcast, aber ich will es mal positiv formulieren oder als Herausforderung, das gilt ja nicht nur für die Weltordnung, sondern auch für uns. Wir hatten über Führungskräfte und Startups gesprochen. Ich glaube, dass Führungskräfte Zukunft Kompetenz ist, sie mit Ungewissheit umgehen zu lernen.
Ganz sicher. Und natürlich die Bereitschaft, die eigenen Gewissheiten im eigenen Unternehmen sozusagen in der kleinen Welt in Frage zu stellen und das eben als Normalzustand zu begreifen, das immer zu wieder zu hinterfragen und anzupassen und auch seine Teams dabei mitzunehmen, das tun zu können. Ich glaube, das ist das tägliche Brot von Führungskräften heute.
Vielen Dank, Stefan. War ein schönes Gespräch.
Hab mich gefreut. Danke dir.
Das war's für heute. Der Coach-Doc auf Visite mit Stefan Groß-Selbeck. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.